redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Ich grüße dich.
Thema diesmal, Theodor Herzl, der Erfinder des Zionismus?
Nee, kann man wohl so nicht sagen, aber er ist jedenfalls ein sehr starker Förderer dieses Zionismus. Und die Figur, die er dann darstellt, am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, ist wirklich, ich sag mal, stellvertretend für viele andere. Aber bevor wir uns zu ihm näher wenden, ganz kurz so einen Rückblick, was eigentlich Zionismus ist und wo der eigentlich herkommt, was er eigentlich letztendlich bedeutet.
Ja.
Und warum er eben so wichtig für die Juden in aller Welt ist oder war. Und insofern muss man einfach zurückgehen auf Zion. Das ist der erste Tempelbau durch König David. Der wird terminiert auf das Jahr ungefähr 1000 vor Christus. Dieser Tempel, der erste von David gebaute Tempel, steht in Jerusalem und stand in Jerusalem und wurde das erste Mal zerstört im Jahr 586 vor Christus. Mhm. Danach kam es zu dieser berühmten ersten Vertreibung, die sogenannte babylonische Gefangenschaft, also die Vertreibung der Juden nach Babylon. Damit beginnt sozusagen die Phase der Eroberung des Königreichs Judäa durch den babylonischen König Nebukadnezar.
Ah, den kennen wir doch, ja.
Nebukadnezar, genau, war der Anführer dieses Weltreichs. Das ist das erste der insgesamt vier Weltreiche, also babylonisches Weltreich. Und das wiederum endete, also dieses babylonische Weltreich und, ich sag mal, die Vertreibung der Juden aus Jerusalem endete damit, dass das babylonische Reich erobert wurde durch den persischen König Kyros II. Der haben wir auch schon mal drüber geredet. Das war der persische König, den man angedichtet hat. Er sei sozusagen der Erfinder der Menschenrechte. Das war allerdings ein politischer Schachzug des damaligen Schahs von Persien.
Aha.
Das wollen wir jetzt aber nicht weiter erzählen. So. Also der erste Tempel wurde dann wieder aufgebaut und dann wurde der Tempel noch einmal zerstört. Und zwar 70 nach Christus. Und dazu muss man wissen, Palästina bzw. Judäa, das war damals eine römische Provinz, Imperium Romanum, größte Ausdehnung ungefähr um 100 nach Christus. Etwa ein Viertel der damals lebenden Menschheit lebte innerhalb des Imperium Romanum. Aber natürlich gab es...
Irre. Ja, es war so eine Unvorstellbarkeit, wenn man das auf heute hochrechnen würde, das wären 2 Milliarden Leute.
Naja, Indien ist nicht viel kleiner.
Okay, stimmt. Indien, China, da die R.
Ja. Aber da ist das vierte Weltreich im Übrigen jetzt genannt. Und in der Bibel steht ja, wenn das vierte Weltreich zerstört ist, geht die Welt unter. Und deswegen wurde aus dem fränkischen König der römische Kaiser Karl der Große, ja, damit das römische Reich weitergelebt hat. Das aber nur am Rande. Also Palästina bzw. Judäa, das war eine römische Provinz. Und innerhalb dieser Provinzen, das gab übrigens auch andere Provinzen an der Peripherie des Imperiums, wo es immer so Aufstände und Unruhen gab. Das heißt, die Römer mussten relativ viel aufwenden, um dieses riesige Reich zusammenzuhalten. Mhm. Und natürlich gab es auch in Judäa Aufstände der jüdischen Bevölkerung gegen die römischen Besatzer. So, und in diesem jüdischen Krieg wurde Jerusalem erobert durch Vespasian, Kaiser Vespasian und seinen Sohn Titus. Und bei dieser Eroberung wurde auch der zweite Tempel zerstört. Das heißt, das zentrale Monument des jüdischen Glaubens, der Königstempel von David, zweimal zerstört, zweimal aufgebaut und danach, und das ist ganz wichtig, wir reden jetzt vom Jahr ungefähr 70 nach Christus, gab es noch 50 Jahre lang Kämpfe und Auseinandersetzungen in Palästina. Unter anderem, und das, ich sage das deshalb, weil es sich wirklich lohnt, da mal hinzufahren, wenn man in Israel ist, versteckten sich etwa 5000 jüdische Kämpfer auf dem Berg Masada am Toten Meer. Mhm. Und die hatten dort ausgehalten ungefähr 3 oder 4 Jahre, weil der Berg war schwer zu erobern. Da gab es keine Straße rauf und gar nichts. Mhm. Und wenn jemand von unten den Berg raufkletterte, dann wurde von oben Pech und Schwefel runtergeschippt und dann war Schluss mit Aufstieg. Und oben auf der Bergspitze haben die eine kleine Stadt gebaut. Und zwar so, das kann man heute noch sehen, da denkt man sich, wie haben die das nur gemacht mit Fußbodenheizung und Sauna? Also richtig so ein kleines Dorf. Und als dann die Römer doch es geschafft haben, eine asphaltierte Straße, muss ich mir überlegen, Asphalt ist jetzt Quatsch, aber
ja, eine befestigte
Straße, diesen Berg hoch zu machen und sie ihre, ich sag mal, ihre Kanonen und was sie sonst noch so benutzt haben oder ihre Schwerter halt da oben hochgekarrt haben, bevor dass sie die Tür zu diesem kleinen Bergdorf Masada aufmachen konnten, haben sich alle Juden, die drin waren, umgebracht.
Ja.
Das heißt, die haben die Tür aufgemacht und es waren nur noch tote jüdische Kämpfer da zu sehen.
Was hätten sie gemacht, wenn die alle noch gelebt hätten?
Die hätten die umgebracht. So. Und wir wissen von dieser Geschichte, weil ich glaube, 5 Frauen so einen kleinen Schlupfloch irgendwo gefunden haben und die Römer, ich sag mal, mit Infos versorgt haben. Und die haben dann auch gemerkt, okay, jetzt kommen die hoch, also hauen wir ab. Und es geht sogar so weit, dass eine mit denen irgendwie ein Verhältnis hatte. Also das ist jetzt aber nur am Rande. Also wenn man mal da ist, dahin hochfahren, das mit so einer kleinen Seilbahn und dann unten im Toten Meer ein kleines Bad nehmen und sitzenderweise Zeitung lesen und dabei daran denken, dass dort sozusagen der jüdische Widerstand gegen die römischen Besatzer sozusagen einen intellektuellen oder einen spirituellen oder was auch immer, jedenfalls einen Höhepunkt erreicht hat. Und der nächste Aufstand, der dann auch das Ende der jüdischen Aufstände bedeutete, war 132 der sogenannte Bar Kokhba-Aufstand. Bar Kokhba war der Anführer der jüdischen Truppen und die versuchten noch einmal einen Aufstand und die verloren wieder gegen die Römer. Und das endete dann damit, dass die Römer sagten, die Juden dürfen Jerusalem nicht mehr betreten.
Hm.
Das heißt, um es mal ganz platt
zur Strafe oder
zur Strafe. Aus
Sicherheit.
Damit Ruhe im Karton ist, ja. Dann ist einfach Schluss jetzt. Hier ist jetzt Ruhe. Wir organisieren diese gesamte Levante neu, also aus der Sicht der Römer. Und dazu gehört, dass die Juden Jerusalem nicht mehr betreten dürfen. Wir reden vom Jahr 135, da wurde das dann ausgesprochen. Und wenn du jetzt die Differenz zu 1949 nimmst, dann ist das genau die Zeit der sogenannten Diaspora.
Ah.
Ja? Also 1834 okay. Jahre oder 1804 Jahre sozusagen war den Juden verboten, in ihr spirituelles Zentrum nach Jerusalem zu gehen.
Aber das Römische Reich, das hat doch gar nicht so lange existiert. Danach durften die auch nicht.
Nein, da waren zwar natürlich Juden in Jerusalem, aber du musst dir vorstellen, ein Blick auf die Landkarte genügt, das ist ja bis heute so.
Ja.
Israel bzw. Jerusalem liegt inmitten ab 600 ungefähr muslimischen Gebietes. Das Imperium Romanum stürzt im Westen 476. Und bis so die ganzen Ausläufer weg sind, dauert es ein paar Jahre. Und danach kamen die Muslime und haben auch dafür gesorgt, dass Juden und Christen in Jerusalem auf jeden Fall ein schweres Leben hatten.
Mhm.
Das heißt, eine regelrechte Ansiedlung von Juden in Jerusalem hat es so nicht gegeben. Es hat natürlich auch 1948, also vor der Gründung des Staates Israel, Juden in Palästina gegeben.
Ja.
Die haben friedlich mit Arabern zusammengelebt oder nicht friedlich, jedenfalls sie haben da gelebt.
Ja.
So, und die Hauptgruppe sozusagen der Juden, die vertrieben wurden, die siedelten dann auf der ganzen Welt, teilweise in Europa, teilweise in Afrika, in Asien, in Amerika dann später. Also sie waren tatsächlich überall verstreut und hatten so eine, ich sag mal, wie soll man sagen, eine Losung oder ein Versprechen. Nächstes Jahr sehen wir uns in Jerusalem.
Mhm.
Ja, das war sozusagen der manifestierte Wunsch, nach Jerusalem zu gehen, zum Tempel des König Davids zu gehen, in die Stadt König Davids zu gehen. Denn der König der Israeliten hat im Jahr 1000 vor Christus Jerusalem zur Hauptstadt seines Königreichs gemacht. Aber es gab bis 1948 kein Königreich Israel oder kein Staat Israel. Also war die Rückkehr nach Palästina zum Berge Zion, beziehungsweise als Zionismus dann getitelt, ein Wunsch aller Juden in der Welt, jedenfalls so sie, ich sag mal, sich zum Judentum bekannten. Es gab ja auch Juden, denen ist das völlig egal gewesen, wie es auch Christen gibt, denen das egal ist. Dieser Wunsch war latent immer vorhanden. Und jetzt kommen wir sozusagen ein bisschen mehr in unsere Zeit. Wenn du dir die Geschichte des 19. Jahrhunderts betrachtest in Europa oder sagen wir mal ruhig in Mitteleuropa, dann stellt man fest, dass ganz viele Dinge sich verändert haben, industrielle Revolution, bla bla bla. Aber es hat eben auch eine große Veränderung in der sowieso immer schon latent vorhandenen Judenfeindschaft gegeben.
Mhm.
Weil mit dem Aufkommen von Darwins Lehren, mit dem Aufkommen der Großmannssucht des Deutschen Kaiserreichs unter Wilhelm II., sich das Antijüdische zum Antisemitischen verändert hat. Antisemitisch war vorher sozusagen, also in unserer Auffassung letztendlich auch, aber beim Antisemitismus kommt die Komponente Blut dazu.
Ja.
Also Judenfeindschaft bedeutet zunächst einmal die Akzeptanz, dass wir alle Menschen sind. Das ist ja schon mal was. Aber man konnte mit Juden eben nichts anfangen, weil die, keine Ahnung, anders waren, weil sie andere Glauben hatten.
Weil sie ihre Ruhe haben wollten. Ne?
Was weiß ich. Und weil man sie schön an den Pranger stellen konnten, weil sie halt immer Minderheiten waren, weil sie halt in der Diaspora waren, weil sie nicht fliehen konnten.
Ja.
Sie konnten nicht irgendwohin fliehen. Deswegen ist der Staat Israel die Heimstatt aller Juden. So wurde er auch genannt von den Vereinten Nationen. Mhm. Mit der klar erklärten Definition, alle Juden dieser Welt haben hier einen Pass.
Ja.
Alle. So. Und darunter leidet Israel sehr, weil die kommen jetzt tatsächlich aus aller Herren Länder und sind sehr unterschiedlich. Ja, also ja, Juden aus Russland haben mit denen aus Afrika nicht viel gemeinsam. Mhm. So. Anderes Thema. Also, wir merken also, im Europa des 19. und 20. Jahrhunderts wird die, ich sag mal, Jagd auf Juden immer aggressiver, immer tödlicher. Und genau in dieser Zeit wächst Theodor Herzl auf. Und Theodor Herzl will nichts anderes sein als ein ganz normaler deutscher Bürger, der zwar Jude ist, aber der sich da nicht so groß drum schert. Mhm. Aber er merkt sozusagen, dass alleine die Tatsache, dass er Jude ist, ihn zum Objekt des Hasses und der Konfrontation macht.
Ja.
Und daraus entsteht sozusagen die Idee, die er dann tatsächlich sehr weiter treibt und sie auch dann organisatorisch versucht voranzubringen, dass es doch eigentlich sinnvoll wäre, in Israel einen Staat zu haben, einen zionistischen Staat, also sozusagen einen Zionismus in die Wege zu leiten, der tatsächlich konkrete Auswirkungen hat und nicht nur einfach als Gelaber irgendwo rumhängt.
Also nicht nur so eine, das ist ja auch, ich meine, 1800 Jahre, nächstes Jahr in Jerusalem, ja, das hat ja sowas Mythisches. Das ist ja ein bisschen sowas Legendäres, was, ja, verstehe. Was also keiner wirklich ernst nimmt, weil es gibt ja diesen Ort nicht.
Eben, es gibt, okay. Es ist ein Sehnsuchtsort.
Ja, genau, ja.
Jeder von uns hat so Dinge, da träumt er von, die hätte er gerne oder da möchte er gerne hin oder was auch immer. Mhm. Und für die Juden war das eben, sag mal, das Versprechen oder die Idee,
irgendwann werden wir wieder eine Heimat haben.
Genau, und da geht es uns gut, weil wir da sicher sind.
Ja.
Das ist ja die Hauptsache gewesen in Angesicht von Pogromen und politischen Gesetzen, die das Leben eingeschränkt haben, die Freiheiten und Rechte eingeschränkt haben, die einfach die Phasen, in denen es den Juden gut und gleichberechtigt in Europa ging, gab es ja auch. Die waren aber sehr viel kürzer als eben jene Phasen, wo sie teilweise so auch schon im Mittelalter mit Stigmata rumrennen mussten, also mit Zeichen, damit man erkennt, das ist ein Jude.
Ja.
Und damit war sozusagen klar, es gibt jetzt also diese Idee, und der schreibt dann ein Buch über den Zionismus, und damit wird er sehr bekannt. Und es gibt dann tatsächlich auch Auswanderungsbüros und es gibt Organisationen, die das versuchen in die Wege zu leiten, dass Juden eben nach Palästina gehen und dort dann möglicherweise die Vorhut für diesen israelischen Staat sind.
Aha.
Und insofern ist Theodor Herzl eine monumentale Figur im Staate Israel heute noch. Weil natürlich letztendlich, also wir wollen jetzt mal die Zwischenzeit nicht außer Acht lassen, aber so ein bisschen überspringen. Er ist gestorben 1904 am 3. Juli, deswegen machen wir die Sendung auch. Mhm. Und der Staat Israel wurde 44 Jahre später gegründet. Und dazwischen lag der Holocaust und vieles andere mehr, was natürlich den Juden in aller Welt so arg zugesetzt hat, dass sie sozusagen in diesem Staat, ja, wie soll ich sagen, neurotisiert angekommen sind, traumatisiert, und erstmal hätten Ruhe haben müssen, um sich wieder zu sich zu bekommen. Aber der Staat war genau eine Minute alt, als der erste Krieg anfing, der arabischen Nachbarn gegen diesen neuen Staat. Und damit kommt Israel bis zum heutigen Tage nicht weg, weil sie kämpfen jetzt gegen die Hamas. Das sind im Grunde genommen immer die gleichen Ideen, die dahinter stecken, nämlich Israel aus dieser arabischen Welt zu vertreiben.
Mhm.
Der Iran hat das mal formuliert, man müsste alle Juden der Welt ins Wasser schmeißen. Und das macht etwas mit diesem Staat und mit der Art und Weise, wie man sich gegen solche Anfeindungen und Aggressionen und furchtbare Verheerungen durch diesen Anschlag jetzt vom Oktober zur Wehr setzt. Und zwar in einer Art und Weise, die wir wahrscheinlich als massiv übertrieben einschätzen. Mhm. Aber andererseits, wenn du dir die Geschichte des Volkes anguckst und sie mit anderen Völkern vergleichst.
Ja, vor allen Dingen auch die Volkwerdung. Ne? Ja. Weil aus der Diaspora heraus wieder ein Volk zu werden, was man vor 2000 Jahren mal war, das macht ja, glaube ich, auch noch ein bisschen was Stärkeres mit der Identität eines Volkes, als die 385 Deutschländer haben sich im Zuge der 48er, ne, und so. Also das ist wahrscheinlich.
Das ist auch bei uns was anderes als in Frankreich, aber es ist auf jeden Fall auch was grundsätzlich anderes als in Israel. Und wer sich damit näher Lust hat zu beschäftigen, der sei auf die jüdische Weltgeschichte von Michael Wolfson verwiesen. Das ist ein dickes Buch, oder nicht ein dickes, aber es ist ein ordentliches Buch, in dem er, Wolfson ist selbst Jude und anerkannter, renommierter Historiker, in dem er sozusagen versucht nachzuweisen, dass die Juden aus aller Welt höchst unterschiedlich, und zwar aus, jetzt nicht in ihrem Blut, aber in ihrer genetischen Zusammensetzung sind und ihrer Sozialisation. Da gibt's dann Forschungen, dass die Knochenreste von irgendwelchen jüdischen Leuten aus Afrika grundsätzlich anders sind und andere Struktur haben als diejenigen, die in Russland gelebt haben.
Das oder klingt so. Jetzt aber ein bisschen konstruiert.
Nee, das sind wissenschaftliche Erkenntnisse, die wahrscheinlich auch zwischen dir und mir existieren.
Okay.
Ich hab die Buchvorstellung mit ihm zusammen gemacht in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt. Ich habe gesagt, willst du mir allen Ernstes erklären, dass es einen genetischen Unterschied zwischen Juden und Nichtjuden gibt? Und hat er gesagt, ja. So,
okay, also wenn man das, nachvollziehbar.
Das ist natürlich, also für mich, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber für unsere Zuhörerinnen und Hörer, für mich ist das schwer zu verdauende Kost, weil ich hatte immer so gedacht, das ist mir alles scheißegal, das ist alles gleich.
Ja, das, also so, ich wollte gerade sagen,
das widerspricht dem so ein bisschen.
Ja, nee.
Ich weiß wohl, wie er das gemeint hat.
Aber. Das widerspricht dir, also das ist ein bemerkenswertes epigenetisches Faktum vielleicht.
Ja.
Und vor allen Dingen, ich kann das sogar sehr gut nachvollziehen. Ich meine, über Jahrhunderte war es Juden mindestens erschwert, jemand anderen zu heiraten als sich selbst. So, und natürlich hast du
eine Verbot.
Und natürlich hast du dann vielleicht einen etwas anderen Genpool, obwohl die Leute über alle Herren Länder verstreut sind. Aber.
Nee, der meinte das, oder die Erkenntnisse beziehen sich vor allem auf geologische Strukturen, auf klimatische Bedingungen, auf Nahrungsmittel.
Ah, verstehe.
So, das, wenn du halt in Afrika lebst, dann nimmst du andere Sachen zu dir, als wenn du in Russland oder in Polen lebst.
Verstehe. Und das Ding ist ja halt, daraus folgt halt nichts. Das ist, glaube ich, wichtig zu verstehen. Daraus folgt halt nichts. Ne? Nur weil das weibliche Gehirn im Schnitt kleiner ist als das männliche Gehirn, daraus folgt auch nicht, dass Frauen döver sind. Ne? Also das ist so.
Ja, natürlich nicht. Aber ich wollte nur sagen, also es ist ja auch nur ein Nebenpunkt. Ich finde dieses Buch aus anderen Gründen extrem interessant, weil es extrem faktenreich ist und wirklich die ganze Welt abgrast. Überall, wo Juden gelebt haben, in dieser Zeit der Diaspora, da hält er seinen Scheinwerfer hin und erzählt, was da passiert ist. Und das finde ich wirklich bemerkenswert, weil du, wenn du nach Israel kommst, dann siehst du diese Zerrissenheit auf der Straße, du kannst es in der Luft fühlen.
Ja.
Wenn diese Scheiße da vorbei ist, Entschuldigung, im Nahen Osten und wieder einigermaßen Frieden ist, dann muss man mal nach Jerusalem fahren, nach Mea Shearim gehen, das ist dieses uralte, orthodoxe jüdische Viertel, da denkst du dir, gleich kommt Martin Luther um die Ecke. Wirklich, das ist unfassbar. Und diese Leute sitzen teilweise auch in der Regierung. Ja?
Ja,
dann unterhältst du dich mit aufgeklärten, ich sag mal, linksgrünen Menschen in Tel Aviv.
Mhm.
Und daneben sitzt ein jüdischer Siedler, den würdest du hier in den Knast stecken. Weil das ist ein radikaler Extremist, der mit Menschenrechten und ähnlichen Dingen nichts am Hut hat. Gar nichts. Ja, die erzählen dir frank und frei, die Levante muss frei von Arabern sein, weil wenn der Messias zurückkommt, darf da kein Araber sein. Müssen alles Juden sein. Hast du einen Knall?
Ja, da gab es auch vor einigen Wochen ein Interview mit einer Siedlerin, also mit einer Westbank-Siedlerin.
Ja.
Ich glaube, in der Zeit war das oder so. Die hat auch Sachen geredet, da habe ich gedacht, Okay, die hat komplett den Verstand verloren.
Ja,
die lebt in einer komplett anderen Realität als alle anderen Menschen. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Mal Herzl nochmal.
Ja.
Hat Herzl im Grunde nichts anderes gemacht, als dieses Buch, den Judenstaat, zu schreiben und dann zu sterben? Und das hat gereicht, um diese Bewegung anzustoßen und auszulösen.
Naja, also er hat sozusagen der Bewegung Schub gegeben. Er hat sie nicht angestoßen, die gab es ja immer schon.
Ja.
Er hat das Ganze nur mit Namen versehen und sozusagen einen Plan entworfen und gesagt, so müsste dieser Staat aussehen, so könnte er aussehen. Der sieht nicht so aus, ja, weil das natürlich europäische Gedanken sind und die passen da nicht hin nach Israel.
Mhm.
Eigentlich muss man, also wir sitzen ja manchmal abends vor den Nachrichten und sagen, was ist das für ein Wahnsinn, was machen die da?
Ja, eigentlich
die
alle
die,
noch.
Ja. Die ermorden Kinder und Frauen, das ist ja unglaublich, das ist ja wie in der Ukraine. Es ist wirklich schwer zu ertragen, das gebe ich, also ich kann das auch nicht mehr gut haben, aber man muss bei alledem, bei bestimmten Staaten auf dieser Welt, ihre Geschichte wirklich hochhalten und gucken, warum ist das eigentlich so? Und dieser Staat in Israel, der heutige Staat, ist genauso zerrissen und genauso fertig wie viele Vorgängerstaaten in Israel oder wie Regierungen in Israel auch. Weil das ist die Zusammensetzung der Zerrissenheit, die da sitzt. Und wie willst du, die Siedler sitzen, die Radikalen sitzen in der Regierung mit, also jetzt in diesem Kriegskabinett sind da auch Sozialdemokraten bei. Wie willst du deren Positionen übereinander kriegen, wenn wir hier in Deutschland noch nicht mal die FDP mit den Grünen zusammenkriegen?
Ja. Ja?
Und dann sitzen wir da und sagen, was erzählt dieser Netanjahu da?
Und das
ich glaube auch, dass der eine wirklich schwer zu ertragende Figur ist, keine Frage. Aber natürlich ist auch er ein Getriebener. Er hat auch persönliche Gründe, das weiß ich alles. Er tut dem Volk nicht gut, er schadet ihm mehr,
als er ihm nützt. Das weiß, glaube ich, die Bevölkerung. Ich meine, die gehen zu Hunderttausenden auf die Straße gegen diese Regierung. Ne?
Aber wenn du da in Israel bist und ich finde diesen Staat, der ist auch, also der ist zum Leben ist der toll.
Mhm.
Ja, das ist sehr schön und gibt sehr wunderbare Gegenden. Und es hat natürlich immer diesen historischen, ja, du kommst irgendwo an den Jordan und denkst, hier war das mit der Taufe. Genezareth. Ach, der sauft.
Gibt ja auch genug Leute, die einmal nach Jerusalem fahren und danach durchknallen und sich für Jesus halten und so.
Ja, und Golgatha und all das ist da zu sehen. Ja. Und dann gehst du halt, kannst du die Negerwüste und so, das sind alles so Sachen, da denkst du, Mensch, das ist ja historischer Grund hier.
Mhm.
Das würdest du in Berlin, mit Verlaub, so nicht sagen. Obwohl da natürlich auch irre viel historischer Grund ist. Oder von mir aus auch in Mainz. Aber da ist es wirklich besonders. Und eben dazu kommen diese besonderen Leute, diese vielen durchgeknallten Jesusverehrer, diese Irren, die auf dem Jesusgrab sich hinschmeißen, anfangen zu heulen und zu schreien. Und ich denke mir immer, schwer zu ertragen.
Ja. Matthias von Hellfeld, vielen Dank.
Gerne.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 1. Juli, am 1.7.2024 auf Deutschlandfunk Nova.
Ist nicht tot.